Wir sollten dringend in neue Technologien, in neue Mobilitätskonzepte, in eine neue Wirtschaft, in eine Wirtschaft, die nach der Industriegesellschaft in die Wissens- und Informationsgesellschaft mündet, wo wir mit Software und Services unsere Gelder verdienen.
Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zum Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel. Heute, wir sind schon über die 10. Folge hinaus, also juhu, ein kleines Jubiläum. Ich begrüße an der anderen Seite des Internets zwei Personen. Zum einen natürlich wie immer Karl-Heinz Land aus dem schönen Hennef bei Köln. Schönen guten Morgen, Karl-Heinz. Wie geht's dir?
Guten Morgen, Roland. Ja, wunderbar bei diesem Sonnenschein. Und mit mir wie immer Roland Fiege, Marketing- und Technologieexperte.
Und wir haben heute auch wieder einen Gast, von dem wir sehr viel lernen werden über das Duopol im Online-Marketing-Bereich. Wir haben aus London zugeschaltet, also London Calling, Sebastian Redens. Sebastian ist Sozialwissenschaftler, Medienexperte und ist seit über 10 Jahren spezialisiert für Werbung auf sozialen Plattformen. Und Sebastian Redens verwaltet im Rahmen seiner Agenturtätigkeit in London mehr als 100 Millionen Euro an Social Media Werbeetats. Also jemand, der weiß, wie es geht. Ich grüße dich, Sebastian. Schöne Grüße nach London.
Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Karl-Heinz. Schöne Grüße aus dem wolkenverhangenen London.
Hallo, guten Morgen, Sebastian.
Ja, also natürlich erstmal, wie ist das Wetter in London? Das ist ja immer so die erste Frage. Regnet es? Wir denken ja immer, dass da regnet, wobei es nieselt ja eher meistens so, ne?
Ja, es ist wolkenverhangen, kein Regen, es ist eher etwas schwül. Okay. Aber mit einem Vorurteil können wir hier direkt aufräumen. In London regnet es lange nicht so viel, wie häufig angenommen wird.
Kann ich bestätigen. Wir haben ja lange Zeit auch zusammengearbeitet in London. Und dann erzählt doch mal, Karl-Heinz und Sebastian, was sind für euch so die Themen des Tages? So fangen wir immer an. Was ist für euch die wichtige News des Tages für heute?
Ja, also bei mir waren es die neuen Nachrichten. Zum einen, die Lufthansa muss wohl noch mehr sparen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Meine Prognose war ja immer, dass die Lufthansa, die heute knappe 750 Flugzeuge hat, dass das wahrscheinlich runtergehen wird auf 300, 250, so meine Prognose. Das heißt, die werden auch noch weitere 10 bis 20 Milliarden brauchen an Staatshilfen. So wird das nicht funktionieren, weil das kommt heftiger für sie als gedacht. Trump fordert auf zu Wahlbetrug. Das ist natürlich auch mal wieder eine spannende Geschichte. Er sagt, Leute, geht zweimal wählen, ja. Unvorstellbar, aber irgendwie seine Anhänger, die meinen, das wäre okay so, ja. Also, und ich befürchte auch, dass es nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dass er nochmal gewählt wird. Zwar knapp, aber er wird vermutlich nochmal gewählt. Und dann gibt es eine neue EU-Studie, die sagt tatsächlich, 630.000 Menschen starben durch Umweltschmutz, also sprich durch Partikel, Staubpartikel, Lungenentzündungen und so weiter, die dadurch ausgelöst werden. Und das ist natürlich auch ein Hammer, ne? Also die Umweltbelastung.
Ich glaube, jeder Siebte, ne?
Siebte hat irgendwie mit Umweltproblemen zu kämpfen. Und deshalb denke ich, sind die Initiativen, die da momentan sich auf den Weg machen, mehr als dringend notwendig.
Das ist richtig. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Was hast du für eine spezifische Nachricht, die für dich wichtig ist heute?
Also, da ich ja in London sitze und auf das Thema Social Media spezialisiert bin, möchte ich gerne teilen, dass in England eine Digitalsteuer eingeführt wurde. Die ist 2% und ist spezifisch für Social Media Plattformen und Suchmaschinenanbieter. Anders ausgedrückt für Facebook und Google. Was sehr interessant ist zu sehen, wie die Unternehmen darauf reagieren. Google ist vorgeprescht und hat direkt gesagt, dass sie diese 2% durchreichen werden an die Werbekunden, ja. Während Facebook gesagt hat, sie
also durchreichen, ganz kurz, weil sie durchreichen im Sinne von weiter berechnen oder
richtig,
was du?
Genau.
Ah, ja. Okay,
richtig,
hätte mich auch nicht, genau, alles andere hätte mich auch gewundert.
Genau, richtig. Also Google wird das weiter berechnen an die Werbekunden. Es ist also sozusagen eine Preiserhöhung. Auf der anderen Seite, Facebook wird die 2% aufnehmen, also werden sie selbst bezahlen, wie es eigentlich im Sinne auch der Gesetzgebung ist. Hochinteressant zu sehen, wie sich beide unterschiedlich entwickeln. Ja.
Spannende Entwicklung auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Also meine News des Tages ist, ich glaube, von gestern ein angebliches Geheimtreffen von Elon Musk und dem CEO von Volkswagen auf dem Flughafen von Braunschweig. Also das klingt ja sehr abenteuerlich, aber auch da scheint es Annäherung in irgendeiner Form zu geben. Und vielleicht werden wir noch Allianzen erleben, die wir heute uns noch nicht so recht vorstellen können. Aber ja, also in der Richtung denke ich mal, sobald Tesla dann in Brandenburg auch am Start ist, sehen wir vielleicht da neue Allianzen, die wir bis jetzt noch nicht für möglich gehalten hätten. Und nochmal zurück, Sebastian, zum Thema Google und Facebook und Preise. Wie sind denn jetzt in den letzten 3 bis 6 Monaten, wie haben sich denn die Preise entwickelt? Also für unsere Zuhörerinnen und Hörer, es handelt sich ja bei beiden Plattformen um ein Bieter-Modell. Das bedeutet, wenn jetzt eine, sagen wir mal, Coca-Cola möchte gerne junge Menschen zwischen 14 und 28 haben, die bestimmte Merkmale haben, die möchte sie erreichen mit ihrer Werbung. Und eine andere Marke möchte das eben auch und dann kriegt derjenige den Werbeplatz, der ja ein bisschen mehr bietet als der andere. Also so ein Bieterverfahren. Wie haben sich denn die Bieterpreise entwickelt in Zeiten der Krise?
Also die Corona-Krise hat signifikante Auswirkungen gehabt auf das Preismodell. Auf der einen Seite hast du für Social Media Plattformen einen Zuwachs im Hinblick auf Nutzerzeit, auf die mit Social Media Plattformen verbrachte Zeit gesehen. Auf der anderen Seite gibt es viele Kategorien an Werbetreibenden, die ihre Werbung komplett eingestellt haben. Also sagen wir mal die Airlines, Transportunternehmen, Alkoholunternehmen, deren das Bargeschäft weggebrochen ist, die haben ihre Werbung komplett eingestellt. Was das bedeutet dann für die Preise ist, dadurch, dass sich viele Werbetreibende komplett zurückgezogen haben, dadurch wurden die Preise für alle anderen, die sich für die Werbung weiter entschieden haben auf Facebook und auf Google, es wurde günstiger. Ja, da der Bieterwettkampf nicht mehr so ausgeprägt gewesen ist. Insofern haben Unternehmen, welche in der Krise sich bewusst dazu entschieden haben, weiter zu werben, die haben gewonnen. Für sie wurde die Werbung temporär zumindest günstiger.
Klar. Wenn wir jetzt mal so die Zeit und diese ganze Entwicklung mal so ein paar Jahre zurückdrehen, auch Karl-Heinz, wir waren ja auch vor knapp 10 Jahren auch rund um das Thema Facebook unterwegs und Facebook Analytics. Der Markt hat sich ja schon einerseits, also die Art, Marketing und Werbung zu machen im Social Web hat sich natürlich sehr stark verändert. Früher hat man ja sehr viel über Content und relevanten Content gesprochen und dann gab es ja so eine gewisse Entwicklung, die dann ja wirklich durch die Decke ging. Hättest du das erwartet vor 10 Jahren, dass Facebook sich so entwickelt und auch vielleicht du im Anschluss, Sebastian, wo du begleitest das Thema ja auch schon sehr lange?
Also, wenn ich ehrlich sein soll, schon. Wir haben damals die These, denk mal an unseren alten Freund Scott Galloway, der hat immer gesagt, dass Facebook eine der wertvollsten Marken der Welt werden könnte, weil einfach so viele von diesen Präferenzen, also wir haben das Like-Universum genannt. Und das hat sich, glaube ich, nicht komplett bewahrheitet, weil auch viele Vorbehalte gegenüber der Plattform inzwischen aufgetaucht sind, aber doch in weiten Teilen. Über 870 Milliarden ist die Plattform heute wert. Das sind etwas mehr als $200 pro User, wenn man es so umrechnen würde, bei 2, irgendwas Milliarden. Und das hat sich natürlich dramatisch ausgewirkt auf den gesamten Werbemarkt. Wenn du nämlich mal guckst, dieses Geld ist ja irgendwo hergekommen. Ne? Früher vor Facebook gab es die Online-Werbung ja schon, aber nicht in dem Stil. Und heute, glaube ich, sind, das kann der Sebastian wahrscheinlich sagen, mehr als die Hälfte aller Werbespends sind auf diesen Plattformen, ja. Und das heißt, da hat sich dramatisch was verändert aus der analogen Welt. Denk mal an die Zeitungen, auch Fernsehen, die dramatisch verloren haben. Und im Gegenzug haben die Online-Plattformen, die digitalen Plattformen und speziell Facebook und Google haben natürlich exorbitant gewonnen.
Richtig. Was ich hier gerne hinzufügen möchte, ist der Grund, weshalb sich das so entwickelt hat. Aus Sicht der Werbetreibenden, wenn man mal zurückdenkt, das klassische Anzeigengeschäft im Printbereich oder auch in der TV-Buchung, welche Daten erhält denn ein Werbetreibender zurück? Gar keine. Ne? Also ja, im Grunde genommen, Werbetreibende wussten so gesehen überhaupt nicht, wer sieht denn überhaupt meine Werbung? Und das ist extrem wichtig zu wissen. Und diese Daten, die wurden mit Facebook und Google als Pioniere zur Verfügung gestellt. Ja, dadurch, dass diese Unternehmen, genauso wie die anderen sozialen Plattformen, Twitter, Snapchat, TikTok etc., die sind alle Login-basiert. Das heißt, über jeden User wird ein kompletter Graph aufgezeichnet über das Nutzungsverhalten. Und wenn jetzt ein Unternehmen Werbung schaltet auf diesen Netzwerken, dann können diese Unternehmen berichten, wer denn diese Werbung gesehen hat und wie damit interagiert wurde. Das ist total wertvoll und hat dann auch das Vertrauen aufgebaut über die Zeit, sodass heutzutage extrem viel Budget in der digitalen Werbung steckt.
Aber es gibt ja auch sehr, sehr große Unterschiede von den einzelnen Regionen der Erde und einzelnen Ländern, auch innerhalb Europas. Also ich habe das selbst irgendwie kaum glauben können. Also wir sind ja also auch lange Zeit, ich sage immer, zwischen Dubai und San Francisco durch die Welt geflogen und haben dann einfach, musste ich mit Schrecken feststellen, also dass Deutschland einfach, was die Akzeptanz von Online-Marketing vom Gesamtwerbekuchen ist, immer noch weit abgeschlagen. Das mag zum einen daran hängen, dass natürlich auch die Verlage und die Vermarkter in Deutschland natürlich sehr, sehr lange gegen Facebook geschrieben haben und auch sich gewünscht haben, dass sich das nicht so durchsetzt. Jetzt, wenn wir mal England, also der UK und Deutschland vergleichen, Sebastian, du kennst ja beide Seiten sehr, sehr gut. Wie ist denn da momentan die Aufteilung? Also der Unterschied, der große Unterschied. Wie weit ist England weiter als wir?
Also wenn wir mal anfangen und uns mal die Einwohnerzahl anschauen, UK sind es knapp 68 Millionen, Deutschland knapp 83 Millionen. Also Deutschland ungefähr 20% mehr Einwohner im Vergleich zu England. Jedoch der Werbeetat in Deutschland beträgt knapp 20 Milliarden Euro. In UK sind es knapp 23 Milliarden Pfund. Also der Werbeetat pro Kopf ist im Durchschnitt 20% kleiner in Deutschland als im Vergleich zu UK. Das ist das eine. Das andere ist, und Karl-Heinz, du hast vorhin angesprochen, die digitalen Budgets in England. Der Anteil von digitalen Werbebudgets am gesamten Werbebudget ist ungefähr 2/3, 67%. In Deutschland ist es knapp 1/3. Ja, also in UK hast du eine wesentlich höhere Konzentration der Werbeausgaben in digitalen Werbemitteln und davon profitieren Unternehmen wie Google und Facebook ungemein. Also die Durchdringung ist dort in UK wesentliches höher als in Deutschland.
Karl-Heinz, hast du einen Verdacht, woran das liegen könnte? Warum ist Deutschland immer noch, also ich kenne ähnliche Verhältnisse auch jetzt von den Niederlanden zum Beispiel, aber UK ist natürlich da schon ein Schwergewicht auch. Warum gibt es solche großen Unterschiede innerhalb von Europa?
Also ganz offen, ich kann da auch nur ein bisschen Vermutungen anstellen. Zum einen muss man sagen, war der deutsche Markt immer so ein bisschen resistent gegen Online und speziell gegen die Online-Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich klicke nur selten auf, wenn da unten drauf steht Anzeige bei den Google-Search-Ergebnissen beispielsweise. Dasselbe trifft auch bei Facebook zu. Also das zieht so an einem vorbei, aber eigentlich versucht versucht man, die Werbung zu vermeiden. Ich suche nach Informationen, auch bei meinen Google-Search-Ergebnissen. Wenn ich gegoogelt habe, dann gehst du erstmal sofort auf die Position 4 oder 5, weil da sind dann die Anzeigen vorbei. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was Deutsches. Also ich kann es mir auch sonst nicht anders erklären. Wir mögen es einfach nicht besonders.
Ja, ich hatte den Eindruck, also vor allem, sag mal, bis zum Börsengang von Facebook und auch noch irgendwie danach, dass wirklich auch die Presse, also ich sage mal die Medienpresse, ne, also so diese typischen Postillen und die Verlage einfach immer dieses berechtigte Totschlagargument Datenschutz und Daten nochmal gebracht haben und dadurch diese Entwicklung sicherlich auch verlangsamt wurde. Aber insgesamt ist das schon interessant zu sehen, dass andere Länder, und da gibt es noch viele, viele andere Beispiele, was digitale, also mal Adaption von digitalen, die digitale Werbung oder überhaupt quasi mit digitalen Medien umzugehen und zu leben, von Contactless Payment zum Beispiel, Selbstbedienung und Selbstbezahlen im Supermarkt, also das haben wir alles in England quasi zuerst gesehen, ja. Und 4G gibt es wohl auch schon, ich glaube seit 2015. Also da sind wir einfach abgehängt, was das angeht, muss man einfach sagen. Immer ein bisschen spät dran. Haben wir ja schon oft gesagt in diesem Podcast.
Da möchte ich gerne zwei Punkte noch beitragen, Roland. Zum einen, du hast gerade angesprochen, kurz Karl-Heinz, ist das Thema Datenschutz auch. Da ist Deutschland im internationalen Vergleich Weltmeister. Ja, also in England schauen wir nach Deutschland. Na, wie ist das jetzt mit der Gesetzgebung hier verzahnt? Ja, werden denn schon Strafen ausgesprochen? Also da ist Deutschland, was das Thema angeht, digital führend. Ja. Das andere, was ich noch anbringen möchte, ist der Standortvorteil. Denn London ist natürlich für die Unternehmen, die ja allesamt amerikanisch sind, ne, Google, Facebook, Silicon Valley etc., wenn die in Europa aufschlagen, dann ist das Hauptquartier in London. Ja. Und ja. Du hast auch noch natürlich, die Sprache ist die gleiche. Also du kannst natürlich England, London, das ist der Markt, in dem man am einfachsten die Präsenz aufbauen kann. Und so gesehen, alles, was aus den Staaten nach Europa überschwappt, das kommt zuerst nach London. Ja? Und von London trägt es sich dann weiter in die anderen europäischen Märkte.
Und jetzt hat sich ja über die Jahre wirklich ein Duopol wirklich herauskristallisiert. Also Suche wird von Google natürlich total dominiert. Social und auch über Facebook und über Instagram, über Messenger und sicherlich auch demnächst über WhatsApp wird von Facebook dominiert. Welche Auswirkungen hat das denn? Also wir haben ja in Deutschland viele Trends, denke ich mal, wie Snapchat und jetzt momentan TikTok. Da ist ja der deutsche Werbetreibende erstmal immer so ein bisschen zurückhaltend und naja, wir gucken mal, ob das was bringt, und alle warten, bis irgendjemand anderes da mal einen Case zeigt und Effizienz aufzeigt. Also wir warten immer erstmal gern ab. In anderen Märkten will man immer Early Adopter sein und quasi Innovator sein, sodass wir viele dieser Plattformen im Grunde genommen fast verpasst haben. Also ein bisschen Werbung auf Twitter, klar, ein bisschen Werbung auf LinkedIn. Aber welche Situation haben wir denn momentan in England? Weil das werden wir sicherlich dann in Deutschland auch noch erleben. Wie gehen denn Werbetreibende mit diesem Duopol um und auch mit diesen, sagen wir mal, gesellschaftlichen und auch politischen Themen, die da gerade um die Ecke gekommen sind, auch mit der Wahl? Sebastian, vielleicht kannst du uns da ein bisschen teilhaben lassen.
Also, es ist super, super spannend, was hier gerade in England passiert. Du hast es gerade angesprochen, Social Media ist nicht nur Facebook, genauso wie Suche, heutzutage nicht mehr nur Google ist. Also im Suchbereich schwingt sich Amazon auf. Ja? Amazon ist so gesehen die größte Produktsuchmaschine der Welt. Auch sie haben jetzt quasi ihr Modell, Geschäftsmodell entwickelt für Werbetreibende. Und dann hast du auch noch Pinterest, was ein sehr interessanter Hybrid ist. Es ist nicht wirklich Social-Plattform, es ist nicht wirklich E-Commerce, es ist zwischendrin, ja. Hat aber eine hochinteressante Audience. 80% der Pinterest-User sind weiblich. Um auf die Social-Plattform kurz zu sprechen zu kommen, sicherlich, Roland, du hast gerade angesprochen, Facebook ist in der Breite unheimlich stark aufgestellt, aber du hast in England 15 Millionen Snapchat-User, 20 Millionen Twitter-User. 10 Millionen TikTok-User. TikTok in den vergangenen 6 Monaten haben ihre monatliche Reichweite verdoppelt, ja, von knapp 5 Millionen auf nun 10 Millionen. Also es passiert viel, der Markt ist am Brodeln und diese Unternehmen, die nehmen Marktanteile ab, was die Werbebudgets betrifft von Facebook. Ja, aber auf der anderen Seite muss ich feststellen, dass kein Unternehmen, was das Performance Advertising angeht, also was die Werbung angeht mit dem Ziel, Produkte zu verkaufen, da kann niemand Facebook bisher das Wasser reichen. Ja, aber alle anderen Unternehmen, die arbeiten daran, solche Produkte zu entwickeln, um auch dort Facebook Konkurrenz zu machen. Also es ist im Grunde genommen ein bisschen eine Götterdämmerung.
Aber Sebastian, ist es nicht tatsächlich so, du hast das ja gerade schon angesprochen, der eigentliche unterschätzte Riese ist ja Amazon. Weil Amazon, wenn immer jemand gegoogelt hat nach irgendeinem Produkt und du bekommst dann unter anderem auch ein Ergebnis in Amazon angezeigt, du klickst auf die Anzeige, dann bist du für den Rest des Marktes sozusagen verloren, weil du bleibst dann in diesem Amazon-Universum mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und kommst eigentlich nicht mehr raus. Deshalb war meine Frage immer, Amazon hat da so eine Power, ne? Ich weiß nicht, wie viel, 500 Millionen Artikel oder so, hat man mal gesagt, wären etwa in Amazon heute käuflich erwerbbar. Und dann ist natürlich die Frage, haben die anderen dann noch eine Chance? Und was kann man tun, damit der Kunde nicht in dieses Universum von Amazon einsteigt und dann nie mehr da rauskommt?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Da.
Richtig. Also was sich hier gerade auftut ist, ihr habt es sicherlich auch bemerkt, Shopify ist einer der Gewinner gewesen in den letzten Quartalszahlen. Und Shopify hat eine immer stärkere Integration auf der einen Seite mit Facebook, auf der anderen Seite mit Pinterest. Ja, ja. Und das wird sich jetzt so als so die dritte Alternative herauskristallisieren, gerade für Anbieter im DIY-Bereich. Also so der Schreiner, der jetzt auch so maßgeschneiderte Bänke und Möbel anbietet, der geht nicht zu Amazon, um seinen Shop aufzumachen, der macht den auf Pinterest und hat die Direktverlinkung zu Shopify oder er macht ihn auf Etsy und auch Etsy ist mit Shopify integriert. Ja, spannend. Also sehr spannend.
Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Wir beide waren in San Francisco, als Shopify vorgestellt wurde. Es muss so etwa 7-8 Jahre her sein, lieber Roland. Auf der TechCrunch.
Die waren dort. Ich erinnere mich an das Event, selbstverständlich. Achso, dass die sich da, das war interessant. Ja. Das ist ja spannend. TechCrunch 50 war das in San Francisco, genau.
Ja. Naja, gut.
Gut. Roland, du hattest auch noch die Frage gestellt im Hinblick, also die Bewertung der Social Plattform vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen. Wir hatten einen super interessanten Sommer. Was passiert ist du in den USA hat sich eine Bewegung entwickelt namens Stop Funding for Hate. Dem haben sich viele Unternehmen angeschlossen. Das Ziel dieser Bewegung ist es gewesen, dass man die Etats oder die Werbung mit Facebook stoppt. Vor dem Hintergrund, dass die Wahrnehmung entstanden ist, dass Facebook zu wenig tut gegen Fake News, zu wenig tut, um unwahre Behauptungen einzubinden, die letztendlich die Bevölkerung aufwiegeln und zu zivilem Unrest führen. Ja?
Genau, darüber hatten wir auch in diesem Podcast schon mal kurz gesprochen vor ein paar Folgen. Genau.
Genau, aber gut. Okay. Wie sich das jetzt so dargestellt hat auf meiner Seite, die jetzt Unternehmen berät, wie sie sich verhalten sollen. Es gab Unternehmen, auch in England, die sich der Bewegung angeschlossen haben, aber die Unterstützung dafür war eher eine symbolische, also quasi das Aussetzen der Werbung auf Facebook für einen bestimmten Zeitraum. Mittlerweile sind diese Unternehmen wieder zurückgekehrt. Das ist spannend zu sehen, auch weil das sagt dann auch viel über die Macht aus von Facebook dahingehend, dass sie zu einem gewissen Grade auch unverzichtbar geworden sind für Unternehmen, um ihre Ziele zu erreichen mit Hilfe von Werbung.
Also die berühmte Alternativlosigkeit momentan noch.
Richtig, genau. Ja. Genau. Und das geht daraufhin zurück, dass eben Facebook im Hinblick auf dieses Performance-Advertising, ne, die Optimierung auf Abverkäufe, die Optimierung auf Lead-Generierung nahezu konkurrenzlos ist momentan.
Klar.
Schwer da rauszukommen. Ne? Also für Menschen, die was verkaufen wollen online, haben wir eben schon als Alternative Shopify gehört in Kombination mit Pinterest. Ich denke, das ist sehr schön, denn Pinterest ist ja wirklich schon immer so eine Art digitales Schaufenster gewesen. Und wenn man das mit dem Shop kombiniert, kann ich mir vorstellen, das ist eine gute Sache. Mhm. Das kann sehr gut funktionieren. Was ist denn mit Twitter? Also Twitter finde ich, also die haben ja ihren Teilzeit-CEO, der Scott Galloway, schlägt ja auch immer wieder drauf, ja, und kritisiert das. Wie entwickeln die sich denn jetzt mal aus einer werbetreibenden Sicht? Ist das immer noch eine interessante Plattform oder ist das in allererster Linie für Donald Trump, PR-Leute und Redakteure interessant?
Twitter ist unheimlich spannend aus mehreren Perspektiven. Zum einen, wenn man sich mal die Positionierung genauer anschaut von Twitter, die ist ganz stark verzahnt mit Live-Events, ja. Mhm. Wenn es sich um Sport-Events handelt, um Musik-Events, wo findet denn die Konversation statt? Die findet auf Twitter statt, die Echtzeit-Konversation, ja, das Nutzen von Hashtags, ja. Da ist Twitter führend. Wie haben sie diesen Vorteil ausgebaut? Indem sie sehr, sehr viele enge Partnerschaften aufgebaut haben mit Premium-Publishern, also so, um ein Beispiel zu nehmen, Cosmopolitan, Bloomberg, Men's Health. Mhm. Twitter unterhält enge Partnerschaften. Für Werbetreibende sieht es dann so aus, um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ein Energieunternehmen uns fragt, wie können wir denn mit jungen Zielgruppen kommunizieren, dann wäre ein Vorschlag, lasst uns mit Twitter arbeiten, denn die arbeiten mit BuzzFeed und mit der Hilfe von BuzzFeed können wir über das Thema Energie sprechen, gerecht für junge Zielgruppen. Ja, also es ist das Thema Partnerschaften und es ist das Thema Kooperation mit Premium Publishern. Da ist Twitter sehr gut aufgestellt. Das zweite, was ich ansprechen möchte, ist, dass Twitter über sehr, sehr viele Influencer verfügt. Also es ist eine sehr beeinflussende Plattform. Ja? Mhm. Diese Influencer haben natürlich eine unheimliche Reichweite. Die Kommunikation, die Botschaften sind öffentlich, sodass man das dem sehr gut folgen kann. Und dadurch ist es auch für Werbetreibende interessant, die in diesem Kontext sich gerne dargestellt sehen möchten.
Aber wenn man sich die Quartalszahlen von Twitter anguckt, dann wird das noch nicht so richtig reflektiert. Woran liegt das denn? Also können Sie das nicht monetarisieren richtig?
Das liegt daran, dass in den letzten zweieinhalb Jahren die R&D-Budgets, also die Innovationsbudgets bei Twitter komplett umgeleitet wurden von der Produktentwicklung dahingehend, um die Plattformhygiene richtig zu bekommen. Ne? Also okay. Das Thema Fake News auch richtig aufgebauscht ist. Als die Werbetreibenden gedroht haben, ihre Budgets abzuziehen, war Twitter sehr, sehr weit vorne, indem sie gesagt haben, okay, wir werden jetzt unsere Plattform aufräumen, wir werden die Algorithmen richtig konfigurieren und haben quasi die Manpower von der Produktentwicklung abgezogen. Ja. Und so gesehen konnten wenig neue Produkte entwickelt werden, sodass es eine gewisse Stagnation gegeben hat. Und das führt dann auch dazu, dass Werbetreibende, die auf Innovation aus sind, sich auf anderen Plattformen umgeschaut haben.
Aber Sebastian, wenn man das mal richtig betrachtet, das ist ja dann im Gegensatz zu dem, was Facebook tut. Also Facebook, Mark Zuckerberg sperrt sich ja zum Teil sogar dagegen, bestimmte Fake News überhaupt zu markieren oder rauszufiltern. Inzwischen macht man es ja im bestimmten Umfang. Das heißt, du sagst tatsächlich, da hat Twitter wesentlich mehr getan als Facebook. Richtig?
Sie haben früher angefangen und haben auch entschiedenere Signale gesetzt. Ja? Also Twitter waren mit die Ersten, die die politische Wahlwerbung komplett verboten haben auf der Plattform. Das ist schon im letzten Jahr passiert. Das ist ein sehr mutiger Schritt gewesen, indem man quasi sagt, ein großer Revenue-Stream, von dem werden wir uns trennen. Und wir machen diesen Schritt mutig und bereitwillig. Ja.
Also gerade heute Morgen, ich hatte gestern Abend noch eine Diskussion, so eine Podiumsdiskussion geleitet mit Frau Reker, der Oberbürgermeisterin von Köln. Da geht es ja jetzt um die Bürgermeisterwahlen, also die Regionalwahlen und so weiter. Die Stadtparlamente werden bestimmt. Und heute Morgen bekommt man auf Facebook wieder so eine Werbung von einem AfD-Mitglied, der auch sich als Bürgermeister da anbieten möchte. Und die Werbung ist so brutal schlecht gemacht und auch so simpel zu durchschauen, ne? Also da wird Werbung mit Angst gemacht, da wird gesagt, gegen Einwanderung, gegen Migration, gegen dieses Multikulti-Gedöns, also wirklich ganz platt und immer mit der Angst unten, es soll alles bleiben, wie es ist, ne? Keine Diskriminierung von Autofahrern in der Stadt, solche Sprüche kommen da. Und ich bin wirklich entsetzt darüber, dass Facebook diese rechten Parolen und diese Werbung überhaupt zulässt, ja, da kann man sich eigentlich nur wundern. Und ich glaube, dass das vielleicht auch was ist, dass die Bürger speziell in Deutschland erkannt haben, das ist nicht gut und das ist auch für Facebook zum Schluss nicht mehr gut. Wie siehst du das?
Die ist für mich die Frage.
Ja, sorry, Sebastian, ja, klar.
Okay, ja, genau. Ja, also das hast du vollkommen richtig erkannt. Facebook ist hat da keine Stellung dazu genommen, diese Werbebotschaften zu unterbinden. Warum ist das so? Es ist stark getrieben vom Revenue-Gedanken. Ja. In der Wahlwerbung stecken viele Budgets, stecken hohe Budgets. Das Targeting ist sehr breit angelegt. Also so gesehen, und das ist einfach hochattraktiv, diese Werbebudgets mitzunehmen. Das hat natürlich aber auch, wie du es gerade angesprochen hattest, Risiken für Facebook. Wir haben das in diesem Sommer gesehen, dass sich mehrere hundert Unternehmen diese Bewegung angeschlossen haben und öffentlich ihr Missfallen eben ausgedrückt haben. Genau. Wie zeigt sich das denn jetzt eben konkret jetzt im Werbemarkt? Wir haben Unternehmen, die jetzt auch für sich eben diese Konsequenzen daraus gezogen haben und ihr zukünftiges Investitionsverhalten bei Facebook, was die Brandbudgets angeht, überdenken. Ich hatte es eben angesprochen gehabt, du hast jetzt im Markt viele Unternehmen, die konkurrenzfähige Produkte haben. Ja. Die haben ja nicht geschlafen. Ja. Twitter, Snapchat, Pinterest, die haben alle nicht geschlafen. Die haben sich angeschaut, was hat denn Facebook besonders gut gemacht? Ja. Was können wir daraus lernen? Wie können wir das auf unsere Plattform übertragen? Und dadurch, dass Facebook so viel negative Presse hat, und du hast es hier auch natürlich, dass Roland, du hast es ganz am Anfang angesprochen, Facebook steht im Konkurrenzverhältnis zu den Publishern, du hast die Publisher, die Facebook auch natürlich sehr kritisch sehen und nahezu tagtäglich. Und so gesehen, in diesem schlechten Rampenlicht steht keine von diesen Plattformen. Also zum Beispiel Snapchat hat noch nie ein Brand-Safety-Problem gehabt. Ja, klar. Und so gesehen halt wandern da, also diese Brandbudgets immer mehr sukzessive auch ab von Facebook auf diese Plattform, die keine Probleme haben mit der Reputation.
Also ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen erschrocken. Ich war am Anfang, ich bin glaube ich 2004 auf die Plattform oder 2008 von Facebook gegangen. Das erste Mal damals lebte ich noch in den USA und da kam das so gerade hoch und ich war ein begeisterter Fan, weil ich gesagt habe, das ist wirklich eine Ausdrucksform des Social Media. Hier kann man auch sozial mit anderen kommunizieren. Inzwischen, wenn ich mir das angucke, und das sage ich, ich habe heute dann diese AfD-Posts mal verfolgt, was da passiert ist, und da siehst du, dass wir leben auf Facebook tatsächlich in diesen Filterblasen, weil da sind sehr viele Leute, die haben diese Anzeige beklatscht, ne, und Grüße aus Görlitz, aus Sachsen und so weiter, weil da ist der AfD-Anteil wahrscheinlich sehr hoch. Ich vermute mal auch sehr viele Fake-Bots, die da im Hintergrund stehen die also tatsächlich gefakte News absetzen, und gleichzeitig siehst du wenig Widerspruch. Das heißt, scheinbar bekommt der Mensch auf Facebook tatsächlich immer mehr vom Gleichen. Also er wird in seiner Meinung immer stärker bestätigt. Und ich hatte letztens mit einem Experten gesprochen, die machen so ein Recherchenetzwerk, gucken sich alle Sender an, Fernsehsender, Radiosender und sagen, Relevanz, also Radio hat immer noch eine sehr hohe Relevanz, irgendwie 82% Glaubwürdigkeit, dann kommt Fernsehen, das hat irgendwie knappe 60% Glaubwürdigkeit in den USA, und dann kommen die sozialen Medien, die haben nur noch, und ich glaube, das ist auch eine Schuld von Facebook, eine Glaubwürdigkeit von 29%. Also sprich, man geht davon aus, dass 2/3 aller News irgendwie gefaked sind oder nicht wirklich richtig und relevant. Kannst du das auch bestätigen?
Ja, das kann ich bestätigen. Diese Krise der Vertrauenswürdigkeit, die ist auf jeden Fall existent. Das ist in England ganz genauso. Mhm. Wie gehen wir denn da um oder wie beraten wir denn Unternehmen dahingehend? Das ist die Werbung dann in der Nähe oder im Umfeld von Premium-Publishern. Um mal ein Beispiel zu nennen, Snapchat. Snapchat, der große Unterschied zu Facebook ist der, dass es auf Snapchat keine Profile gibt. Es gibt bei Snapchat direkte 1:1 Freundschaften. Und der andere Teil der Plattform wird bespielt von Premium-Publishern. Also um mal ein Beispiel zu geben, Cosmopolitan hat dort einen eigenen Kanal und die laden dort jeden Tag 90-sekündige Videos hoch. Und Werbetreibende können in diesem Umfeld vor solchen Content dann 6-sekündige Werbeclips schicken. Der Vorteil des Ganzen ist der, dass das in einem glaubwürdigen Umfeld stattfindet. Du hast es gerade angesprochen, Glaubwürdigkeit. Die Premium Publisher sind etabliert und es ist brand safe. Also es ist frei von jeglicher Kommentierung, von jeglicher negativen Engagement. Das ist quasi ein klassischer Werbetrailer vor einem hochgradig produzierten Werbefilmchen. Das ist für Snapchat die Sache. Und Twitter hat ein ganz ähnliches Produkt. Ich hatte es vorhin angesprochen. Die sind sehr stark im Event-Sponsoring. Beispielsweise Glastonbury. Mhm. Das ist so die englische Ausgabe vom Rock am Ring. Twitter ist ein Partner und wenn es dort dann Live-Konzerte gibt, werden die zum Teil auf Twitter auch live gestreamt. Für Unternehmen gibt es die Möglichkeit, dass man dann solche Livestreams sponsern kann. Ja? Oder Sports-Events, die Premier League in England, auch eine Twitter-Partnerschaft, dass man den Werbeblock vor den Highlights, vor den besten Szenen eines Premier League Spieltags buchen kann. Der Vorteil ist eben der, dass man aus dieser negativen Kommunikation, aus diesem negativen Engagement sich komplett zurückziehen kann und sein Unternehmen assoziieren kann mit anderen Premium Produkten auf diesen Plattformen.
Okay, klar.
Ja, also ich denke, werden wir sicherlich noch viel sehen in den nächsten 6 Monaten oder den nächsten 12 Monaten, was Facebook angeht, ob es eine Zerschlagung oder eine Regulierung in irgendeiner Form ist, weil diese absolute Rücksichtslosigkeit und diese absolute Gewissenslosigkeit, mit der dort zum einen natürlich Produktideen geklaut werden, jedem Idioten wirklich eine Plattform gegeben wird, also meinetwegen soll auch den Idioten eine Plattform gegeben werden, aber das ist ja inzwischen kein soziales Medium, sondern spätestens seit 2015, aus meiner Sicht zumindest, ein sehr asoziales Medium geworden. Und da verliert man ja wirklich auch die Lust dran. Und solange die Menschen einfach draufbleiben auf der Plattform, und das sind ja halt irgendwie 2,4 oder 2,6 Milliarden, dann werden dort auch Firmen Werbung platzieren. Und eins muss man in Zuckerberg ja sagen, wir hatten eben den schönen Vergleich mit Twitter, was Produktentwicklung angeht. Die haben ja einmal Snapchat-Sachen geklaut und in Instagram integriert, jetzt ist TikTok fällig. Und da ist halt die Frage, TikTok wird ja momentan unfassbar hoch gespielt an den Börsen, vor allem was den amerikanischen Markt angeht, also so zum Thema Zwangsenteignung oder Zwangskauf des amerikanischen Marktes durch entweder Oracle oder Salesforce oder Microsoft oder wen auch immer. ist das, ich finde es mega spannend, dass also eine Plattform, die eigentlich überwiegend für Kinder gedacht ist und auch vielleicht von Kindern auch benutzt wird, so ein Spielball geworden ist. Auch, denke ich mal, mangels Alternativen. Wie schätzt du diese TikTok- und Investitionssituation ein, Karl-Heinz?
Also ich finde das komplett verrückt. Ich habe dir oft gesagt, ich habe TikTok auch noch nicht, vielleicht noch nicht wirklich erkannt und erfahren. Ich gucke es mir immer wieder an und ich verstehe es nicht. Ich finde es wunderschön. Auch mein Enkel ist auf TikTok und macht irgendwie schicke Videos. Aber was ich so richtig nicht verstehen kann, ist, was da dann so spannend ist. Außerdem, dass man viel Zeit in der Plattform verbringt. Mich beunruhigt aber weniger das, dass Kinder damit spielen und sich ablenken. Mich beunruhigt tatsächlich, was momentan in den sozialen Medien und speziell auf Facebook absteht, wenn man sich diese ganzen Entwicklungen mit Fake News und vor allen Dingen den Verschwörungstheorien befasst. Also wie gesagt, auch heute Morgen, wenn ich dann hinter die Leute gucke, die posten, was da alles an Verschwörungstheorien ist, bis hin zu Impfstoff aus Alien-DNA und so weiter, da muss ich einfach sagen, ich bin sprachlos, ich kann das gar nicht mehr erklären, dass Leute sowas wirklich glauben wollen. Und die Problematik, die ich natürlich sehe, wenn es immer mehr vom Gleichen ausgespielt wird, immer an dieselben Leute, die fühlen sich ja bestätigt, weil die sagen ja, ich bin nicht alleine, die anderen sehen das ja genauso, weil sie wenig zweite Meinung sehen. In USA wird der Werbemarkt für die Wahlkampagnen von Fox News bestimmt, und 70% der Amerikaner gucken keinen anderen Sender als Fox News, lesen keine Tageszeitung, haben keine anderen Nachrichtensender, außer so ein bisschen Musikgedödel. Und dann darf man sich nicht wundern, dass wohlmöglich Trump nochmal die Wahlen gewinnen wird. Und das ist das Erschreckende.
Das ist halt eine riesen Desinformationsmaschine und Propagandamaschine im Gange.
Eine riesen Desinformationsmaschine. Und das ist das. Ja. Und bei Zuckerberg muss ich einfach sagen, weißt du, der hat jetzt so viel Kohle gemacht, ja. Also irgendwann wird er ja mal merken, Geld kannst du nicht fressen, ja, oder mitnehmen. Fakt ist, Gier frisst Hirn. Ich finde, dass er dringend einen ethischen Anspruch entwickeln sollte, einen moralischen Anspruch und sagen sollte, so wie auch Twitter, so wie andere das gesagt haben, wir verzichten freiwillig, aber das machen wir nicht mit. Und das werfe ich Zuckerberg tatsächlich vor, das ist unredlich.
Das ist ein... Da kann man eigentlich nur zustimmen und ich denke, dann sind wir auch schon bald durch für heute. Bleiben uns noch die Tops und die Flops der Woche. Wer möchte anfangen? Sebastian, was sind für dich die Tops und die Flops der Woche?
Also das Top der Woche. Top der Woche ist ein privater und ein beruflicher. Also der berufliche ist der, dass Facebook sich doch jetzt tatsächlich mal gegen Fake News engagiert und gesagt haben, eine Woche vor Wahl wird keine Parteienwerbung geschaltet und es sollen jetzt auch Beiträge, welche Unwahrheiten oder unbestätigte Informationen enthalten, die sollen auch markiert werden. Also sie möchten es so machen wie Twitter. Das ist sehr positiv. Und auf privater Ebene habe ich meinen Kaufvertrag gezeichnet für meine eigene Wohnung in Nordwest-London. Und November soll umgezogen werden. Da freue ich
Gratulation.
Mich
ganz
besonders. Du reicher Mensch. Also London, was zu kaufen, da braucht man ja ein Vermögen oder zwei Vermögen. Ja?
Also
naja. Sebastian ist ein fleißiger Mensch, der schafft
Nein,
das.
Nein, aber es sei dir gegönnt. Fall. Gratulation. mein Top der Woche ist irgendwie, dass Elon Musk gestern in einem EVW Probe gefahren ist und der Herr Dies daneben gesessen hat. Also so geheim war das Treffen scheinbar nicht, Roland, sondern das ist sehr offiziell gewesen. Ich weiß noch nicht, wie ihr das Ding bewertet. Auf jeden Fall Fall ist Elon Musk tatsächlich mit dem Herrn Dies im Auto gefahren. Das finde ich top. Vielleicht kann man ja tatsächlich was voneinander lernen. Also der Herr Dies, würde ich mal sagen, ganz sicher. Auf der anderen Seite, der Flop für mich ist auch mit dem Auto zusammenhängend. Gestern, ihr habt das alle mitbekommen, war tagte der Autogipfel und Fakt ist, die Automobilindustrie ist nicht mehr unser Wachstumstreiber. Und Roland, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, in der deutschen Automobilindustrie, da sind mehrere Millionen Menschen von abhängig, nicht nur in dem Autobauern selber, sondern auch in den angehängten Industrien, Maschinenbau, Anlagenbau, chemische Industrie und so weiter, die ganzen Zulieferer, die Logistik. Wir haben ein enormes Klumpenrisiko in Deutschland, was diese Dinge angeht. Und mich beunruhigt das, wenn jetzt klar ist, endlich, dass die Automobilindustrie im Downturn ist. Also, wir werden keine Automobilindustrie mehr erleben, wie sie vor Corona war. Wir sollten dringend in neue Technologien, in neue Mobilitätskonzepte, in eine neue Wirtschaft, in eine Wirtschaft, die nach der Industriegesellschaft in die Wissens- und Informationsgesellschaft mündet, wo wir mit Software und Services unsere Gelder verdienen, wo wir Autos nicht mehr verkaufen, sondern sie teilen, sie scheren und Mobilität anbieten. Und ich glaube, das tut jetzt dringend Not. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung nicht so verrückt ist, jetzt nochmal hunderte von Milliarden in die Autos zu stecken, weil diese toten Industrien, Luftfahrt, Kreuzfahrt, Automobil, aber auch vieles in der Energie, die wirst du so oder so nicht retten können. Besser das Geld in gesunde Startups, in neue Ideen. Wir müssen endlich unser Land neu denken. Das wäre mein Appell und deshalb vielleicht ist dieser Flop dann auch irgendwann ein Top für uns alle.
Dann bleibt mir nur zu ergänzen, mein Top der Woche ist, die Tour de France läuft. Das finde ich gut, also auch später als sonst. Man sieht auf den Podien die jungen Männer mit Masken auch. Das ist sicherlich ein gutes Signal. Sehr interessant zu sehen, jedes Mal, auch bei allen Diskussionen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Aber für mich immer noch eine der schönsten und beeindruckendsten Sportarten, die es so gibt. Und einen kleinen Flop habe ich diese Woche. Ich beschäftige mich momentan mit dem Thema Photovoltaik in großer und kleiner Variante und finde es einfach totaler Abturner, dass dieser Markt quasi auch totreguliert wurde offensichtlich. Die Preise entsprechend so sind, dass sich kaum Menschen sowas aufs Dach schrauben. Ich sehe da auch noch eine große Revolution zum Thema hier Energierevolution kommen, aber dazu muss auch der Gesetzgeber entsprechende Veränderungen mal wieder anstoßen, aber das erleben wir dann vielleicht ja nach der letzten Bundestagswahl. Super, dann bedanke ich mich bei euch beiden für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich denke, wir haben heute sehr viel gelernt. Danke, Sebastian. Grüße nach London und viel Spaß hier mit den eigenen vier Wänden sehr, sehr bald. Ja?
Schöne Grüße aus dem Kloster an uns alle. Gute Woche. Tschüss.
Alles Gute. Bis bald. Ciao. Tschüss.
Danke. Ciao. Tschüss.